Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch sicher und geborgen und habt in den nächsten Tagen wieder ein bisschen Gelegenheit, durchzuschnaufen. So, so wichtig. Im März diesen Jahres sorgte Charles Spencer, der Bruder der verstorbenen Prinzessin Diana, international für Schlagzeilen, als er zum ersten Mal öffentlich darüber sprach, dass er als kleiner Junge im Alter von 11 Jahren von einer Hilfsschwester sexuell missbraucht wurde. Hinter den Mauern der hochangesehenen Maidwell Hall Privatschule in Northampton. Dieses traumatisierende Ereignis vergrub er jahrzehntelang tief in sich, bis er 42 war. Erst dann vertraute er sich einem Therapeuten an. Eine angesehene, eine renommierte, ja eine elitäre schulische Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche die bestmögliche Ausbildung für ihr späteres Leben erhalten sollen, schützt nicht vor Verletzungen, vor Missbrauch und belastenden Folgen. Im Gegenteil. Viele Betroffene leiden oft ihr ganzes Leben unter den Folgen, ohne dass jemand Zusammenhänge erkennt. Bereits 2015 schrieb die renommierte britische Psychotherapeutin Joy Chevarian das Buch Internatssyndrom, das psychologische Trauma des privilegierten Kindes, das schon damals hohe Wellen schlug. Trotzdem befindet sich das Thema noch immer in einer Nische, aus der wir es heute ein wenig rausholen möchten, weil ich es für wichtig halte, denn ich glaube, dass die Symptome sehr viel mehr Menschen betreffen, als wir uns das vorstellen können. Mein Gast kam selbst mit 11 aufs Internat und erkannte erst als Erwachsener, was diese Zeit eigentlich mit ihm gemacht hat und wie tief die Wunden sind, die sie auf seiner Kinderseele hinterlassen hat. Seine Erfahrungen, seine Erlebnisse teilt er in offenen und mutigen Videos auf Social Media und bekommt dafür von anderen Betroffenen viel Zuspruch und auch Wertschätzung. Er ist kein Psychologe, er ist auch kein Arzt oder Psychotherapeut. Er ist, wie viele von uns, ein Betroffener und ein Überlebender. Herzlich willkommen, Konstantin Tengelmann.
Hi, Kathi.
Es ist so schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz besonders, denn wir hatten im vergangenen Jahr das Vergnügen, uns persönlich kennenzulernen. Und deswegen stelle ich auch dir die Frage zum Einstieg. Wie geht es dir heute?
Ich fühle mich heute passend. Und zwar auf der einen Seite bin ich jetzt super glücklich darüber, dass ich hier sitzen darf. Wir hatten ja damals schon gesprochen und nicht darüber, ob wir jetzt im Podcast zusammen sitzen. Aber du kamst zu mir und hast direkt gesagt, mach weiter, ich sehe da was. Halt an. Und jetzt sitzen wir hier, fast ein Jahr später. Und das berührt mich auch sehr. Und deswegen sage ich auch, ich fühle mich passend, weil auf der einen Seite bin ich aufgeregt, auf der anderen Seite sehr dankbar und auch traurig über die aktuellen Situationen, die ja, mich immer wieder treffen, auch in den Social-Media-Kanälen. Aber in erster Linie eben auch, wie meine Familie mit der Situation umgeht. Und genau, wir sind ja hier in einem Podcast, wo wir sehr offen sprechen können. Und darüber freue ich mich sehr.
Vielleicht einfach mal zum Landen, damit die Menschen so ein bisschen erstmal ein Gefühl bekommen für diesen Begriff Internatssyndrom, weil vermutlich sind die meisten, die uns jetzt gerade zuhören, als Kind nicht auf einem Internat gewesen, aber die Symptome sind sehr vielschichtig und betreffen sehr viele Menschen. Du warst 11 Jahre alt, als du ins Internat gekommen bist.
Genau, ich bin gerade frisch 11 Jahre alt geworden. Also zum zweites Halbjahr bin ich aufs Internat gekommen.
Wie bereitet man ein Kind mit fast oder gerade mal 11 Jahren auf so einen Einschnitt vor? Der ist ja riesig.
Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich darauf vorbereitet wurde. Meine Eltern sagen, dass ich dorthin wollte. Ich bin der Meinung, dass das eher die Entscheidung von meinen Eltern war. Aber in erster Linie macht das auch überhaupt keinen Unterschied. Denn ein Kind in dem Alter, so wie ich halt eben Anfang 11 Jahre, kann überhaupt nicht abschätzen, was es bedeutet, von einem Moment auf den anderen einfach aus der Familie raus zu sein, die Haustiere nicht mehr zu haben, generell die gewohnte Umgebung. Also es ist extrem und deswegen sage ich auch immer am Ende, wenn das Kind so alt war, wie zum Beispiel ich jetzt, war es die Entscheidung der Eltern, egal ob es wollte oder nicht.
Mhm. Auf welchem Internat warst du?
Ich war auf dem Aloysius-Kolleg in Bonn-Bad Godesberg. Das war damals eine Schule mit sehr, sehr gutem Ruf, geführt von Jesuitenorden. Und ja, das war Wahnsinn, was da abging. Das ist unglaublich. Also es war wirklich Missbrauch auf höchster Ebene. Ist auch, glaube ich, die zweitmeisten Fälle, was Missbrauch betrifft, aufgeploppt in Deutschland. Und ich kann leider sehr, sehr viel davon bestätigen. Sexuellen Missbrauch in dem Sinne aktiv kann ich bei mir Gott sei Dank nicht feststellen. Bis jetzt auf jeden Fall nicht. Bei mir ist auch einiges dissoziiert. Das zeigt sich immer wieder, wenn mich Leute eben von der Zeit damals dann auch anschreiben und mir immer wieder sagen, so, ja, da warst du aber auch dabei, also woran ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Aber ja, es war halt eben psychische Gewalt, physische Gewalt. Also da ist wirklich so viel abgelaufen.
Mhm. Okay, also du bist ein kleiner Junge von gerade mal 11 Jahren. Was würdest du über deine Familie sagen? In was für Kontexten bist du aufgewachsen? Ihr wart mehrere Geschwister, deine Eltern waren verheiratet. Ja. Was sind so die Randnotizen?
Also ich würde mal sagen, dass meine Familie für mich von Anfang an kein wirklich sicherer Ort war. Mhm. Deswegen sage ich auch in manchen Videos, dass das Internat die Rettung war, aber damit meine ich das Zweite und nicht das Erste. Und also ich hatte das Problem, dass ich eben auch von Entwicklungstrauma betroffen bin und eben auch relativ klein war, sehr schmächtig, sehr zart, sehr ängstlich. Mein Bett blieb auch bis zum 13. Lebensjahr nicht trocken. Mhm. Und dementsprechend war ich schon auch so das Kind in der Familie, das sehr viel Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen hat.
Wie viele Geschwister wart ihr?
Ich habe 5 Geschwister. Mhm. Und das ist natürlich schon schwierig, auch in so einer Geschwisterdynamik, wenn dann einer so viel Aufmerksamkeit bekommt, dann gibt es halt eben Ärger, sowohl von unten als auch von oben. Und in erster Linie habe ich darunter gelitten, was meinen jüngeren und meinen älteren Bruder betrifft. Und ich würde mich da auf jeden Fall nicht rausnehmen. Ne? Also ich habe da sicherlich auch provoziert. Aber das war auf jeden Fall für mich sicherlich sehr gut, dass ich da aus dieser Zwickmühle rausgekommen bin. Genau, also das würde ich mal so sagen, dass da definitiv für mich eine gute Entscheidung war, mich da rauszuholen. Aber das Problem war halt, dass ich da auf dem Internat war, ich war davor sicherlich auch schon traumatisiert, aber das hat dann nochmal so eine On-Top-Traumatisierung dazugegeben. Und ja, also da können wir ja gleich mal drüber sprechen, was da alles so passiert ist.
Mhm. Deine Eltern, gehobener Mittelstand oder Mittelstand, eine in Anführungsstrichen ganz normale deutsche Familie?
Ja, meine Familie hat auf jeden Fall alles dafür getan, dass sie so gesehen nach außen hin einen guten Ruf hat. Es war auch so Kölner High Society, sehr, sehr gute Wohngegend in Köln. Und naja, da darf natürlich nicht irgendwie alles ans Licht kommen. Boah, da erinnere ich mich wirklich an krasse Dinge. Aber ich möchte definitiv auch ein bisschen Privatsphäre bewahren, weil meine Familie reagiert sowieso schon recht empfindlich und ich möchte nicht noch unbedingt einen drauflegen.
Das verstehe ich total. Ich erinnere mich an mein Alter, als ich so mit 9 oder 10 Hanni und Nanni Kassetten gehört habe. Da bist du wahrscheinlich zu jung dafür. Und es ist ja bekannt, dass ich auch in sehr dysfunktionalen Verhältnissen aufgewachsen bin. Und Hanni und Nanni waren Zwillinge und die waren im Landschulheim. Und ich habe mir diese Kassetten angehört und habe mich da so hingeträumt, weil ich immer dachte, warum kann ich nicht in diesem Landschulheim sein? Weil da ist alles safe und da ist alles schön und da ist es nicht so wie bei uns zu Hause. Ja. War das eine Erwartung, die du vielleicht, du sagst ja, du kannst dich an vieles auch nicht erinnern, aber die vielleicht auch bei dir im Vorfeld irgendwie da war und du gedacht hast, da wird es vielleicht sicherer oder da wird es besser?
Also das kann auf jeden Fall sein, weil da zu meiner Zeit war es nicht Hanni und Nanni, aber Schloss Einstein. Mhm. Und also da kann es auf jeden Fall sein, dass ich das cool fand. Das ist natürlich auch ein Thema durch diese Romantisierung, die ich auch schon in den Social-Media-Kanälen angesprochen habe. Das verleitet natürlich auch ein Kind, gerade auch junge Kinder schon dazu, auch weil Internate oft an so idyllischen Orten sind und wirklich so einem Märchentraum gleichen, dass sie dann dorthin wollen. Und deswegen sage ich halt auch ganz knallhart, es ist die Entscheidung der Eltern am Ende und man kann dann nicht im Nachhinein sagen, du wolltest dorthin, denn man muss sich einfach informieren, was es für Konsequenzen haben kann, wenn ein Kind von einem Moment auf den anderen wirklich alles verliert.
Ich habe gelesen in der Vorbereitung, das betrifft jetzt nicht unser Land, sondern Großbritannien. Ich habe keine Zahlen aus Deutschland gefunden, aber in Großbritannien ist das ein Milliardengeschäft für Familien, die ihre Kinder auf sogenannte elitäre Privatschulen oder auf Internate stecken. Ja. Und ich war echt entsetzt, weil in Großbritannien erst 1999 offiziell in den englischen Internaten die Prügelstrafe abgeschafft wurde. 1999.
Also ich kann auf jeden Fall was dazu sagen. Auf meinem ersten Internat waren die Worte, und das habe ich nicht von damals im Kopf, sondern ich war letztes Jahr im Dezember nochmal an dem Ort, weil ein Fernsehsender auf mich zugekommen ist, der mit mir drehen wollte. Und der Hausherr des Hauses, wo ich gelebt habe, hat gesagt, ich weiß, dass die Prügelstrafe abgeschafft wurde, aber in meinem Haus gilt das nicht. Und ich denke mal, das sagt alles. Das war ja auch ein richtiges System, was da ablief. Also das, was da alles passiert ist und auch wirklich in öffentlichen Räumen, wie zum Beispiel bei mir in der Kantine, da kann keiner erzählen, dass man das nicht wusste. Definitiv nicht. Und mein Kumpel und ich, der auch damals auf der Schule war, der hat ganz klar auch dem zugestimmt, was ich gesagt habe. Und er war auch der, der das auch nochmal so forciert hat, als er dort war, so von seiner Gefühlsebene her. Wir haben beide gesagt, dieser Ort ist ein Ort der Lüge und sollte abgerissen werden.
Wie lange warst du dort?
Ich war dort bis zur 7. Klasse, also von 2001 bis 2004. Und also 3,5 Jahre, weil ich eine Klasse wiederholt habe. Und ja, ich kann mich an sehr, sehr viele Dinge nicht erinnern, was aber sicherlich auch zusätzlich zu der Dissoziation damit zusammenhängt, dass ich eben auf 2 Internaten war. Und das andere, das habe ich ja also von 2005 bis 2011 besucht. Und das hat ja für mich einen ganz anderen Part gehabt. Ne?
Mhm.
Ja, das ist auch so ein Thema, was auch, warum ich da so verblüfft war auf einmal, was da eigentlich alles so aufgeploppt ist.
Als dir klar wurde, was du die 3 Jahre vorher oder diese 3,5 Jahre vorher mitgemacht hattest.
Ja, das auch. Und das ist auch so ein interessanter Punkt, als dann 2010 rum die ganzen Fälle dann öffentlich wurden, was den Missbrauch betrifft. Ich habe das überhaupt gar nicht so an mich gelassen. Also ich habe, wie als hätte ich so Pferdeklappen, also so Scheuklappen aufgehabt und habe da überhaupt nicht irgendwas an der Gefühlswelt an mich rangelassen. Und ich habe da ja echt eine Menge erlebt. Also Schläge, diese Gruppenduschen, wo wir da unten waren. Und ich nenne auch gerne mal den Namen, also Pater Stüper, der eben dann da die Aufsicht gemacht hat und uns nackten Jungs halt eben dann da, ne, also uns da auch gewaschen hat. Er ist dann in die Gänge auch reingekommen und am Ende, und das ist das, was ich überhaupt nie vergessen werde, und das ist auch das, was mir am allerpräsentesten ist, ist dieses kalte Abduschen am Ende. Und ich meine, wir waren wirklich kleine Jungs und er hat entschieden, wann wir aus dieser kalten Dusche raus durften und nicht wir. Und vor allem ist mir jetzt halt eben auch dann bewusst, warum er das getan hat, weil er das eben, ja, er hat sich daran aufgegeilt.
Ja. Vielleicht merken wir an dieser Stelle an, dass es das Internat in dieser Form nicht mehr gibt. Auch der Pater, den du gerade genannt hast, ist mittlerweile verstorben. Nimm uns mal mit in diese Zeit, an die Sachen, an die du dich erinnern kannst, an Szenen, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind und ja auch im Nervensystem und im Gehirn. Ne?
Mhm. Also was mir total im Gedächtnis geblieben ist und was sich auch dann wieder so gezeigt hat, als ich da war, ist eben diese Stella, dieses große Haus, dieses Schloss, wunderschönes Gebäude, in einem Artikel auch genannt Haus der Schuld. Das ist mir total in Erinnerung geblieben, vor allem dieser Klang von dieser großen Tür, das, wo ich auch echt Gänsehaut kriege, wenn ich jetzt daran denke. Aber in erster Linie muss ich schon sagen, dass das halt wirklich auch ein super schöner Ort war. Ne? Also da war es ja traumhaft schön gelegen auf so einem Hügel mit ganz viel Grün und auch dieser Schulweg war echt super schön darunter. Und aber leider sind natürlich da immer wieder dann diese Verbindungen, was da alles eben auch so an diesen Orten dann passiert ist. Und wir sind da morgens aufgestanden, wir wurden da geweckt, dann sind wir duschen gegangen und eben dann dieses Szenario da unten jedes Mal. Und was aber jetzt, wenn man das hier so hört, krass klingt, aber für mich war das halt Alltag. Ne? Also ich habe mir da auch gar keine Gedanken mehr
drüber gemacht. Dass dann ein fremder, erwachsener Mann reinkommt und im Grunde genommen euch Jungs wäscht und euch unter die kalte Dusche stellt und auch nicht mehr weglässt.
Genau, also der hat ja jetzt nicht jeden von uns gewaschen. Das war in erster Linie wie so eine Aufsicht. Er war unten, saß da auf seinem Hocker, in seinem Bademantel, werde ich auch nicht vergessen, so ein blau-weiß gestreifter Bademantel. Das ist dann immer interessant, was dann doch noch so hängen bleibt an so Fitzeln. Und dass er dann halt eben dann in diese Gänge von den Duschen reingekommen. Und das ist auch so ein Thema, das wurde den Eltern natürlich dann auch so gesagt, ja, der macht da halt Aufsicht, ne? Ich meine, wenn da so viele kleine Jungs rumhüpfen, dann muss man ja doch irgendwie auch gucken, dass alles also funktioniert. Ist natürlich auch ein gutes Verkaufen gewesen irgendwie für die Situation dann da. Wundert mich trotzdem, dass keiner der Eltern da wirklich was hinterfragt hat. Also ich wäre da auf jeden Fall sehr hellhörig geworden, wenn ich das gehört hätte. Mhm. Und wäre auf definitiv dahin gefahren und hätte auf jeden Fall nachgeforscht, was da abgeht. Also das war so gesehen mein Alltag. Dieses Duschen und dann sind wir unten, haben uns fertig gemacht, sind dann unten in die Mensa, haben dann da gefrühstückt und ja, dann kam immer erst vor der Schule die Andacht, die Morgenandacht. Da saßen wir dann, Krypta hieß das, da saßen wir dann immer in so einem Kreis. Das war so eine ganz, also wirklich, ich habe da auch so Videos dann geteilt über Instagram.
Habe ich gesehen, ja.
In der Geschichte, also in der Story. Und da haben mir ganz viele geschrieben, oh mein Gott, der Raum ist so gruselig, ne? Und ich muss tatsächlich auch sagen, als ich da reingekommen bin, da im Dezember letzten Jahres, boah, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen, als ich da reingekommen bin. Und da wurde halt immer diese Morgenandacht gehalten und dann ging es in die Schule.
Ja. Diese Schulen sind bekannt für Rituale. Ähnlich wie schlagende Verbindungen ja heute auch noch an den Universitäten. Was gab es bei euch für Rituale?
Also auf dem ersten Internat kann ich mich an nichts erinnern und jetzt kommt das Interessante und da wieder dieses Dissoziierte. Ich habe auch da was veröffentlicht bezüglich Rituale bei Instagram und dann hat mir jemand, der mit mir auf der Schule war, geschrieben, naja, Kopf ins Klo war auf jeden Fall dabei, ne? Und da, ich kann mich da nicht dran erinnern. Also für mich ist
es
schleierhaft.
Weg bei dir.
Komplett. Und wenn ich mir vorstelle, Kopf ins Klo, das ist schon auch ziemlich gewalttätig, würde ich jetzt mal behaupten. Und vor allem ja auch, ich gehe mal davon aus, dass dann da halt eben auch abgespült wurde, ne? Also würde auch Sinn machen, dass ich es dann irgendwie verdrängt habe. Aber was eben auch so eine ganz große Thematik ist bei Internaten, ist, Täter werden zu Opfern und Opfer werden zu Täter. Das heißt also, ich war auch beides. Also das ist eben auch so ein Thema, was sich dann in dieser Überlebenspersönlichkeit, diese strategische Überlebenspersönlichkeit, die in diesem System überleben muss, eben sich dann auch den Dingen aneignet, die für andere sehr destruktiv ausfallen können.
Das ist ja eine Dynamik, die, glaube ich, nicht nur auf Internaten die Menschen betrifft. Ja. Also ich schreibe da im Buch ja auch drüber. Ich bin ja auch irgendwann dann, habe sozusagen die Seite gewechselt und weiß natürlich heute, wie verzweifelt ich war und dass ich einen Kanal brauchte als 12-jähriges oder 11-jähriges Mädchen und dann auch wirklich gemeine Sachen gemacht habe. Und da darf man ja dann auch auf seiner Reise lernen, diesem Kind zu verzeihen, dass man mal war, weil du warst natürlich einfach ein kleiner Junge, ne? Der diesem Peer-Pressure, dem sogenannten, also diesem Gruppenzwang ja auch extrem unterworfen war.
Ja, vor allem, wenn man sich da gewagt hätte, irgendwie dagegen zu schwimmen, dann hast du echt ein Problem, weil so ein Internat ist ganz schön komprimierter Raum. Das ist sowas von isoliert und wenn du da nicht mitschwimmst, dann bist du dran.
Was ist dir noch in der Erinnerung geblieben?
Also ich kann hier ganz offen sprechen. Also ich weiß, wie ich geschlagen wurde. Das habe ich komischerweise nicht dissoziiert. Aber auch da wurde mir über Social Media wieder klar gemacht, dass ich dann doch einige Dinge da auch vergessen habe. Wie zum Beispiel, dass dann einer auf mich zukam, das war letztes Jahr, und meinte, dass ich der Grund sei, warum er damals von der Schule gegangen ist. Weil er zu seinen Eltern gegangen ist und gesagt hat, der Konstantin wird dort geschlagen. Und das nicht nur einmal, sondern recht oft. Und da hat er mir das dann auch so geschrieben, dass ich da wieder ins Zimmer reinkam mit einer roten Wange. Wir waren, also er sagt, wir waren 13. Finde ich auch ziemlich krass, mit 13 dann schon. Dass ich dann gesagt habe, aufgrund dessen, dass er zu mir kam und gesagt hat, hey, wir müssen das jetzt melden, das ist Gewalt, das geht so nicht. Dass ich zu ihm gesagt habe, dass ich das verdient habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich 13 war, dann will ich mir nicht ausmalen, was in den Jahren davor war, wenn ich sowas dann sage.
Und das ist ein ziemlich krasses Beispiel für diese täterloyalen Überzeugungen, die wir in uns ablegen als Kinder, ganz automatisch, weil die Behauptung, das verdient zu haben, was natürlich großer, großer Unfug ist. Kein Kind, kein Mensch hat es verdient, geschlagen zu werden. Aber wenn man uns das natürlich immer wieder vorbetet, egal ob jetzt eine Bindungsperson innerhalb der Familie oder eine Autoritätsperson innerhalb des Schulsystems oder des Internatssystems, dann nehmen wir das in uns auf und halten es für die Wahrheit.
Ah.
Und das ist natürlich auch eine vom System, vom Körpersystem eine sehr kluge Überlebensstrategie, die man ja dann lernt zu würdigen. Wir reden ja auch noch ein bisschen darüber, wie dein erwachsenes Leben jetzt weitergeht aktuell. Du hast ja auch, wie ich, die Seiten gewechselt. Also man versteht ja dann auch diese Dynamiken, warum man das eigentlich glauben muss. Und ja, wie krass, dass du das alles abgespalten hast und wie viel da weg war und wie wunderbar, dass dann jetzt in der Gegenwart Zeugen auftreten, die sagen, ey Konstantin, du bildest dir das nicht ein, das war so.
Ja, und was ich auch noch wichtig finde anzusprechen ist, und das ist auch wirklich ein absolut wichtiger Punkt, weil das Thema Internat gerade bei Internatsschülern, ehemaligen Internatsschülern sehr glorifiziert wird, dass natürlich auch bevor das Internat ein Thema wurde, auch schon Dinge passiert sind. Und ich mir natürlich auch deswegen irgendwo auch erklären kann, dass ich da gesagt habe, naja, ich habe es verdient. Mhm. Weil auch der Pater für mich, der war schon recht alt. Und für mich war der wie ein Opa. Ne? Also ich habe überhaupt gar nicht so einen Gedanken gemacht. Und das ist eben auch so ein Thema, gerade was auch Missbrauch betrifft, dass ja auf Internaten Kinder sind, die einen Elternersatz suchen, also so einen Bindungsersatz. Und da haben die natürlich leichtes Spiel. Und deswegen war für mich halt dieses Schlagen vielleicht auch nicht unbedingt so, sagen wir mal, neu. Ne? Und ich weiß auch durch Gespräche mit anderen, dessen Namen ich hier niemals nennen würde, aber dass ich eben auch vorher schon definitiv ordentlich Gewalt erlebt habe. Mhm. Und genau, also das finde ich wichtig zu teilen, weil durch dieses Glorifizieren viele Schüler auf Internaten haben eben Vorgeschichten und denen geht es dann wirklich auf Internaten auch besser. Aber da wir ja hier auch von Trauma sprechen und vor allem auch Traumaaufarbeitung, sollte man definitiv niemals verdrängen, was davor passiert ist, egal wie gut es dann auf dem Internat war. Und das ist eben dann auf meinem zweiten Internat ganz krass der Fall gewesen, weil das war das Auffangnetz. Ich bin da mit 8 Fünfen hingekommen. Das war absolute Katastrophe. Und ich war auch nicht mehr schulpflichtig, also mich hätte auch keine Schule mehr nehmen müssen. Und das zweite Internat war auch meine Rettung. Und da waren ganz, ganz viele, die wirklich die letzte Chance bekommen haben und aus teilweise wirklich heftigen Familienverhältnissen kamen. Und da haben mich eben auch einige angeschrieben im letzten Jahr, das war, was ich denn da täte, ne? So, das war doch eine super Schule und das war doch toll und alles. Und dann habe ich halt eben auch immer zurückgeschrieben, so, ja, war es definitiv. Auch da haben wir unsere Dinge erlebt und auch das sollte man definitiv nicht unter den Teppich kehren. Aber dieses Hochloben dieser Zeit dort, es kommt immer darauf an, was mache ich für einen Vergleich? Zwischen was vergleiche ich? Mhm. Na, also von super beschissen zu beschissen. Ja. Also das ist eben genau dieser Punkt, ne, dass man eben da auch darauf achten darf, eben um auch in die Heilung zu kommen, dass man eben nicht sagt, naja, das war so super und das andere war so schlecht, dass ich das Schlechte einfach wegkehre und mich aber trotzdem wundere, warum ich die ganze Zeit Drogen konsumieren muss oder warum ich mich generell mit Dingen ablenken muss, um halt eben mich selbst nicht zu spüren. Und das habe ich ganz lange erlebt.
Also Drogen und Alkohol waren auch ein Thema an beiden Internaten?
Nee, also Alkohol war auch auf dem ersten Internat, kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht dran erinnern, dass ich da mal getrunken habe. Sicherlich mal irgendwie, aber das war eher dann zu Hause an den Wochenenden. Aber auf dem zweiten Internat, also ich sage es jetzt einfach mal ganz klar, unser Mittwoch hieß Schüttwoch. Ja, also das sagt schon einiges. Und generell Drogen konsumieren auf Internaten. Also ich habe mir schreiben ja andauernd Leute über Social Media und da hat mir jemand geschrieben, dass sie super viele Internatskinder kennt, also ehemalige, und keiner von denen nimmt keine Drogen. Also das ist so eindeutig und ich weiß es ja auch selbst, Drogenkonsum ist ein Riesenthema und macht ja auch alles Sinn, ne, warum das auf Internaten so extrem konsumiert wird, weil dort größtenteils gebrochene Kinder auf einem Haufen leben. Und das darf man einfach nicht vergessen.
Was führte den Wechsel herbei nach 3,5 Jahren?
wenn ich mich richtig erinnere, also viele Dinge, die ich hier sage, sind oft auch eben einfach nur Inhalte aus Gesprächen. Das heißt also, ich kann nie wissen, ob das jetzt tatsächlich so war oder nicht, aber so ist es nun mal auch mit der Vergangenheit.
Ja, das kommt mit Trauma daher und ist bei mir ähnlich. Also ja. Ich muss teilweise auch rekonstruieren aufgrund der Erzählungen anderer Menschen und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht und das auch betont, ist nichts in Stein gemeißelt. Das ist einfach Trauma, klar.
Ja. Und ich meine, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, hey, wenn ich hier nicht von dieser Schule runterkomme, ich kann mich hier überhaupt nicht entwickeln. Also ich sah da wirklich zu der Zeit aus, ich weiß noch, da habe ich auch ein Bild, da sah ich wirklich aus wie so ein kleines 9-jähriges Mädchen und ich war 14 Jahre alt. Und ich konnte mich überhaupt nicht entwickeln. Also da ist irgendwie gar nichts passiert, habe ich das Gefühl. Und meine Eltern haben dem dann noch zugestimmt. Das war aber auch eine ziemlich krasse Zeit, weil das war genau die Zeit, wo meine Eltern sich getrennt haben. Mhm. Und wir waren voll in der Pubertät und da ist alles drunter und drüber gelaufen. Mhm. Also das war wirklich, meine Mutter hat mir echt am Ende nur noch den Eimer hinterhergeschmissen, weil ich halt jedes Mal dann so besoffen war. Und das zeigt halt eben auch, wie gebrochen ich auch schon war, ne? Und das ist natürlich auch in dem Alter dann irgendwie in Anführungsstrichen, also so wie ich halt eben aufgewachsen bin, von meinem Umkreis von da, auch normal gewesen. Aber da sind halt eben auch einige gewesen, die einiges erlebt haben. Und ich sage ja auch mal ganz klar, und das ist auch ein Thema, was ich sehr wichtig finde anzusprechen, ich komme definitiv aus einer Familie, die eher dem Wohlstand entspricht und dementsprechend auch das Umfeld und da ist echt viel, also da musste viel Frust kompensiert werden.
Also der Begriff Wohlstandsverwahrlosung kommt nicht von ungefähr. Ich kann das leider aus meiner Kindheit leider nur bestätigen und auch aus der Familie nur bestätigen, wo viele Kinder den Drogen verfallen sind und harten Drogen und viele von denen leider auch heute gar nicht mehr leben, weil sie an einer Überdosis Heroin gestorben sind zum Beispiel. Also Wohlstand schützt vor Trauma nicht. Man denkt es nur immer, wobei ich glaube auch das verändert sich gerade. Waren denn dann die nächsten Internatsjahre für dich eine in irgendeiner Form korrigierende Erfahrung oder kam im Grunde genommen nur neues, anderes Leid obendrauf? Oder konntest du dich ein bisschen erholen von diesen 3,5 Jahren in Bad Godesberg?
Also, sagen wir mal so, definitiv erholen nein, auf keinen Fall, weil ich dort auf eine Schule gekommen bin, die ganz andere Maße hatte, was dort Menschen betrifft. Also ich kann mich noch daran erinnern, das erste Wochenende dort hatte ich einen abgebrochenen Bierflaschenhals an meinem Hals mit den Worten, ich mach dich platt. Und ich bin halt eben dorthin gekommen, da so eine halbstarker, 8. Klasse und dachte irgendwie, dass ich mich dann halt eben da auch verteidigen kann. Und dann habe ich aber erstmal wirklich gesehen, was da abgeht. Und da waren eben halt auch Kinder aus sozialen Brennpunkten. Und ohne das jetzt irgendwie diskriminieren zu wollen, aber da herrschten echt auch nochmal ein bisschen andere Sitten. Mhm. Und das hat mich nochmal ordentlich auf links gedreht auch. Also da bin ich echt mal aufgewacht. Jetzt würde ich mal sagen, ja, auf der einen Seite ist das natürlich irgendwo auch eine lehrreiche Erfahrung gewesen, auch was so das Soziale betrifft, weil ich eben davor ja eigentlich nur in elitären Kreisen war und das hat mir natürlich auch sehr viel gebracht, eben um mich mit vielen verschiedenen Arten von Menschen dann, also mit denen umgehen zu können und das fand ich sehr wertvoll und das halte ich auch definitiv immer noch so, also sehe ich immer noch so. Aber es war halt eben wirklich auch eine ganz andere Hausnummer da, ne? Also ich war so, sagen wir jetzt mal so dieses, ja das Bonzenkind, was dann da auf die Schule gekommen ist. Da gab es auch noch einige andere, die aus sehr, sehr wohlhabenden Kreisen kamen. Aber das war halt eben ganz gut gemischt, würde ich jetzt mal sagen. Und nicht so wie auf dem ersten, weil das war wirklich größtenteils sehr elitär. Aber also da habe ich erstmal so richtig gelitten und nicht, was jetzt irgendwie so die Seite der Erzieher und generell des Internats betrifft, sondern diese Dynamik unter den Schülern, diese Hierarchie, die da abging. Und ja, da habe ich, ich vergleiche das auch immer gerne mit dem Knast, da musst du dich hochboxen, hocharbeiten und hoffen, dass du da irgendwie angenommen wirst, weil mir schreiben einige auch, die haben da ein bisschen andere Sachen erlebt. Und ich gehörte ja schon dann da größtenteils auch zu den Coolen, ne? Gott sei Dank. Aber das ist eben diese Dynamik da. Du musst Opfer bringen, um hochzukommen.
Und von sogenannten Lehrkräften griff keiner ein?
Ich würde mal sagen, wenig. Aber auch da, der Schlüssel eben auf die Kinder betrachtet, ist meistens auch viel zu klein. Also ich hatte jetzt kürzlich ein Interview mit einer ehemaligen Erzieherin, auch von einer Eliteschule. Die hat mir erzählt, dass sie die Verantwortung für 15 bis 18 Mädchen hatte, alleine. Das ist wie, wenn wir uns vorstellen, dass eine Mutter 15 bis 18 Kinder hat. Da kann man definitiv nicht alles im Blick haben. Und die hat mir auch erzählt, die hat über mehrere Monate nicht mitbekommen, dass eine Schülerin von ihr einen Hasen unterm Bett hatte. Mhm. Und da weiß man schon, okay, wenn man einen Hasen unterm Bett nicht wahrgenommen hat, dann ist vieles andere definitiv auch nicht ans Licht gekommen. Mhm. Und genau da kommt man dann genau an diese ganzen Punkte, ne, dass eben ja Kinder, so hart es klingt, verwahrlosen da teilweise, weil die auffällig sind, die fallen eben auch auf, aber die so mitschwimmen, die haben dann ziemliche Probleme.
Joy Chevarian schreibt in ihrem Buch, dass das Leidensbild ihrer Patienten immer einem ähnlichen Muster folgte, nämlich Unfähigkeit zu emotionaler Kommunikation, Depressionen, manische Verlustangst, Eifersucht und Alkoholismus. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Symptomliste des sogenannten Internatssyndroms. Wie würdest du Internatssyndrom definieren für dich nach deinen Erfahrungen?
Also auf jeden Fall diese Dissoziation, die würde ich mal ganz nach vorne stellen. Und dann eben auch diese Verlassenheitswunde. Also Joy Chevarian hat ja auch dieses ABCD des Internatssyndroms. Und das A steht für Abandonment, die Verlassenheitswunde. Da geht es eben darum, dass dieser Moment, wo deine Eltern den Hof verlassen, dass das Kind das einfach in diesem Moment nicht verarbeiten kann. Und wenn es dann eben einfach diese ganzen, Flucht, Kampf, Starre, wenn das alles nicht greift, dann wird es halt eben kritisch und dann kann es auch zu Traumafolgen führen. Und das ist bei mir ja auch, die Verlassenheitswunde ist ganz tief bei mir. Und das ist natürlich auch, was die Beziehungen betrifft, ein ganz großes Thema. Dann Bereavement, der Trauerfall. Damit ist das Heimweh gemeint. Und da geht es eben darum, dass sie sagen, man kann, wenn Kinder zum Beispiel 10, 11 Jahre alt sind und die Eltern eben dann da weg sind, kann man nicht von Heimweh sprechen wie bei einer Klassenfahrt, sondern das ist so, dass das Kind dann realisiert, okay, Mama und Papa kommen jetzt erstmal nicht mehr wieder. Und dann ist es wirklich so, als wären die Eltern gestorben. Und das ist schon auch sehr ernst zu nehmen. Ne? Und das ist auch wirklich auch in England bei den Schülern dort, die sagen auch, dass also Heimweh wäre definitiv nicht der richtige Begriff. Dann das C, Captivity, die Gefangenschaft. Das trifft auf jeden Fall auf mein erstes Internat zu. Ich durfte da einmal in der Woche in die Stadt, anderthalb Stunden. Das habe ich ja gerade auch schon so gesagt, dass ich mich da nicht richtig entwickeln konnte. Du bist da eben dann auch wirklich in so einer Institution, einheitliches Essen.
Auch gar nicht eingebettet in ein normales Leben, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, überhaupt nicht. Von Regeln umgeben, ne? Und auch von Mauern. Ist ja jetzt auch nicht so üblich. Ja, und du hast ja alles vorgegeben. Da ist ja wirklich jede Uhrzeit auch festgelegt, auch wann du ins Bett gehst. Also wirklich so, dann gibt es da noch den Abschluss und dann geht es da ins Bett und dann werden die Lichter ausgemacht. Also das ist, ich bin auch eine Zeit lang um Gefängnisse herumgeschlichen und wollte immer wissen, wie sieht es denn da hinter den Mauern aus und hatte immer so ein vertrautes Gefühl. Dachte mir immer so, ich habe es auch mal mit ein paar drüber gesprochen, so ganz anders wie ein Internat kann es eigentlich nicht sein. Genau, ja, und das D steht für
Dissoziation. Gibt ja auch eine Art von Sicherheit, ne? Also so pervers es klingt, aber es
irgendwo
gibt auch eine Art
schon,
von Sicherheit.
Ja. Ich habe manchmal auch dann auch so Spaß so gesehen, aber vielleicht war da auch ein bisschen Ernst auch in dem Spaß drin. Habe ich auch gesagt, boah, ich weiß nicht, ob jetzt ein Gefängnis für mich so schlimm wäre. Also ich glaube einfach nicht, dass das so groß anders ist als zumindest mein erstes Internat. Weil, naja, du hast ja da auch dein Zimmer, bist auch vielleicht mit deinem Zimmerkollegen dann auf dem Zimmer, ne, vielleicht also ein bisschen kleiner, aber man braucht auch nicht glauben, dass Internatszimmer jetzt immer so mega luxuriös sind, also definitiv nicht. Und ja, und sonst hast du halt eben auch dann, ja, so deine Erzieher, die können halt dann auch die Wärter sein. Also da sind schon krasse Parallelen. Also Joy Chavarian weiß schon ganz genau, wovon sie da spricht. Genau, und dann gibt es halt noch das D für Dissoziation.
Mhm.
Genau.
Ja. Okay.
Und das ist ja auch auffällig bei ehemaligen Internatskindern, dass die wirklich Schwierigkeiten haben. Und da kann ich mich auf jeden Fall mit hineinzählen. Das ist wirklich dieses Einordnen von Gefühlen und Emotionen, habe ich lange überhaupt nicht hinbekommen. Das war für mich, ich wusste nicht mal, was der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen sein soll. Und wenn mir jemand gesagt hat, ich weiß noch, meine Ex-Frau hat immer gesagt, ja, ich habe das so im Bauch, und so, das gab es bei mir nicht. Ich konnte es einfach
kein
nicht
Kontakt
einordnen.
Zum Körper.
Genau, überhaupt nicht, gar kein Kontakt. Und ja, es ist ja eben diese emotional gedämpfte Leben. Ne? Also du bist wirklich gedämpft von deinen Emotionen, gehst du durchs Leben. Und ja, also das können, ich bin mir auch sicher, diejenigen, die das hier hören, die auf dem Internat waren, da können sich sehr, sehr viele mit identifizieren.
Mit wie vielen Jahren war es vorbei? Wann hast du deinen Schulabschluss gemacht?
Ich war 21 Jahre alt, das war 2011.
Mhm.
Ja, und dann bin ich erstmal nach Australien gegangen.
Bist ein bisschen gereist?
Ja.
Und hast dann versucht, deinen Platz im Leben zu finden?
Nee, also ich habe neben der Schule her noch eine Ausbildung zum Tischler gemacht, also auch auf dem Internat.
Auf wessen Wunsch?
Das war schon mein Wunsch. Mhm. Ja, also ich konnte mich mit Tischlern ganz gut identifizieren, weil mein Onkel eben das auch macht. Und das fand ich immer cool und ich konnte mit Holz auch viel anfangen. Und es war tatsächlich auch sehr, sehr gut, weil ich dadurch, dass ich mal was Handfestes in der Hand hatte, dass ich dann meine Noten sich tatsächlich auch dadurch verbessert haben, weil ich mein Ergebnis in der Hand hatte. Weil mit Theorie konnte ich nicht so wirklich viel anfangen, aber als ich dann da mal so ein gebautes Schränkchen vor mir hatte, dachte ich mir, hey, super.
Das sollten wir übrigens, finde ich, alle viel öfter machen. Wir sollten einfach mal wieder was mit unseren Händen kreieren.
Ja. Und ja, da habe ich meine ersten Erfahrungen gemacht, wo sich mein Körper gemeldet hat in Australien. Ich war in Australien aus dem Grund, dass ich ein Praktikum benötigte für die Gesellenprüfung. Und da bin ich mit meinem damals besten Freund dann nach Australien geflogen, weil eine Verwandte von mir dort lebte und wir konnten da mal einen ganz guten Start machen. Und haben aber dort nichts gefunden, wo wir ein Praktikum machen konnten. Und da bin ich eben dann, ja, ich habe jeden Tag gearbeitet. Und das ist ja auch so ein Thema beim Internatssyndrom, dass diejenigen sich, also die Betroffenen, lenken sich mit Arbeit ab. Also mit allem Möglichen, um nicht ins Fühlen zu kommen. Und das war bei mir auch sehr auffällig. Ist auch interessant, dass mir das jetzt gerade nochmal so kommt. Ich habe da jeden Tag gearbeitet und nicht so ein bisschen, sondern von morgens bis abends. Und eigentlich, ich habe da in Manly gelebt, also so ein mega geiler Ort.
Und warst ein junger Mensch, ne?
Ich war ein junger Mensch, ich war 21 Jahre alt und habe da eigentlich den ganzen Tag nur gearbeitet, anstatt einfach mal das zu genießen dort. Und bin dann frühzeitig wieder zurück, weil meine Schwester geheiratet hat. Und dann hatte ich auch irgendwie gar keinen Bock mehr, dann wieder da zurückzufliegen, weil ich mir dachte, boah, das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen viel, da nochmal so eine Reise. Und dann habe ich mein Praktikum in Köln gemacht und habe dann meinen Gesellenbrief gemacht. Das heißt also, ich habe nie Pause eigentlich wirklich gehabt. Ich habe nicht mal irgendwie so nach dem Abi erstmal gesagt, boah, ich mache jetzt mal ein Jahr Reise, ne? Sondern das war keine wirkliche Reise, die ich da gemacht habe, sondern das war... Ja, vielleicht auch das, aber einfach, ja, wenn ich das so rückblickend betrachte, habe ich da nicht viel mitbekommen von Australien. Ich habe dann am Ende, wo ich dann erfahren habe, dass ich da dann zurück muss nach Deutschland wegen der Hochzeit meiner Schwester, habe ich dann noch zu diesen 12 Apostel-Trip gemacht. Also auch so erzwungen, ne? So, boah, okay, ich muss noch wieder wenigstens irgendwas sehen. Aber was ich ja gerade noch so angeschnitten hatte, und das finde ich, das ist auch recht wichtig hier zu sagen, da in Australien fing an, mein Körper sich zu melden.
Inwiefern?
Panikattacken. Was ich damals nicht wusste, dass es eine Panikattacke ist, sondern ich dachte irgendwie, ich habe einen Tumor oder sonst irgendwas.
Ja, wusste ich auch jahrelang nicht.
Also da war wirklich, da kam dann der Krankenwagen, da bin ich von Manly nach Melbourne und da saß ich an dieser Bushaltestelle und ich habe da wirklich jeden Abend getrunken, jeden Abend. Das war für mich ganz normal und mich hat auch mal einer gefragt, ob ich Alkoholiker bin, weil ich eine halbe Flasche Schnaps gesoffen habe. Zum Vorglühen, aber pur. Und da hat er mich mit Augen, und da wurde echt viel getrunken, hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, sag mal, bist du Alkoholiker? Und dann habe ich gesagt, nö, warum? Ja, aber du hast ja eine halbe Flasche Schnaps getrunken zum Vorglühen. Wir gehen ja jetzt erst trinken. Da habe ich gesagt, das war bei uns normal. Mhm. Das war auch schon so auffällig, dass da immer wieder, wenn das ein Thema Internat kam und ich davon erzählt habe, ich eher so mit Mitleid begegnet wurde. Ne? Also das immer so hieß, boah, echt, du warst 10 Jahre um da, boah, ist aber schon, puh, es tut mir aber leid. Und ich war immer so voll stolz und so, ja, es war super und toll. Ne? Also da
war das Narrativ, wie super das war, noch total aktiv.
Voll, mhm. Total und auch noch länger danach. Aber da hat sich schon mal gezeigt, wie gut trainiert ich war, auch was Alkohol trinken betrifft. Mhm. Wenn ich jetzt eine halbe Flasche Schnaps trinke, boah, ich trinke übrigens gar keinen Alkohol mehr, wenn ich jetzt eine halbe Flasche Schnaps trinken würde, würde ich tot umfallen. Mhm. Also da wäre nichts mehr mit mir. Und das ist auch eben, ja, so solche Themen, ne? Dass einfach das Alltag ist. Ja, und wann jetzt mal auf die Panikattacken zurückzukommen, da war das dann, dass der Krankenwagen gekommen ist. Ich saß an dieser Bushaltestelle und es war auch echt warm und ich habe halt getrunken am Abend davor, also hatte auch einen ordentlichen Kater. Und dann auf einmal, und das habe ich davor nie gehabt, dachte ich so, Mensch, was ist denn jetzt los? Hab so auf meine Hände geschaut, ganz nasse Hände gehabt, mir lief der kalte Schweiß runter und dann werde ich nie vergessen, da hatte ich oben diesen Ventilator und hab den angeschaut und auf einmal, das war wirklich wie, als wäre ich auf einem Trip, hochgeschaut und das Ding war richtig so, das wurde immer lauter und dann saß jemand neben mir, schaute mich an und sagte so, hey, geht's Ihnen gut? Mhm. Ist alles okay? Nee, tut mir leid, aber mir geht's wirklich gar nicht mehr gut. Und ich konnte das nicht einordnen. Also die Stimme auch von ihr war ganz komisch. Also ich war völlig
weg. So eine Derealisation, ne?
Ja, ganz, ja, genau. Ja, das trifft sehr gut. Und dann kam der Krankenwagen. Mhm. Aber der hat halt nichts festgestellt, so wie es ja oft dann bei Panikattacken ist. Ja, der Puls ist ein bisschen höher, ne? Aber sonst alles gut. Mhm. Und da bin ich ganz entspannt nach Melbourne gefahren, weil das dann auch wieder abflachte und dann war wieder alles gut. Mhm. Ja, und da habe ich dann den letzten Rest der Reise genossen.
Du hast dann in deinen 20ern ein scheinbar normales und auch erfolgreiches, du hast sehr erfolgreich gearbeitet als Model, hast tolle Kampagnen gemacht und bist gut gebucht worden, ein scheinbar erfolgreiches und normales und gutes Leben geführt, als gut aussehender junger Typ. Wann kam der Moment, wo in dir anfing, der Groschen zu fallen? Irgendwas in meinem Leben fühlt sich überhaupt nicht cool an und fühlt sich überhaupt nicht richtig an und irgendwas stimmt auf irgendeine Art mit mir nicht und vielleicht hat es mit meiner Zeit als Kind und Jugendlicher zu tun.
Also jetzt so richtig mega erfolgreiches Model, das war ich jetzt nicht, ne? Aber ich habe auf jeden Fall da schon auch ganz gutes Geld mitverdient mit den Jobs, die ich da bekommen habe. Es war auch eine sehr gute Agentur. Und ja, so wie du schon gesagt hast, ich war immer so der Gutaussehende, ne? Immer so, boah, Konsti, also mein Spitzname war auch bei manchen so Konsti der Schöne. Mhm. Fand ich natürlich jetzt irgendwie auch sehr sympathisch, das so im Nachhinein zu hören. Aber in erster Linie war es, und das schreibe ich auch auf meiner Homepage in den Texten, und das ist ja auch so dieses Tückische an der ganzen Sache, niemand hat nur annähernd gedacht, dass es mir irgendwie schlecht geht. Mhm. Und wann das so richtig losging bei mir, war tatsächlich, als so die ersten Beziehungen gebrochen sind. Auch gar nicht, was jetzt Frauen betrifft, sondern eher, was Freundschaften betrifft. Mhm. Da dachte ich mir so, Mensch, okay, das ist irgendwie schon komisch. Ne? Irgendwie, ich hatte auch so eine Identitätskrise. Ich wusste irgendwie gar nicht mehr so richtig, wo ich überhaupt hingehöre. Weil das Thema ist, auf Internaten lernst du oft Freunde fürs Leben kennen. Das Ding ist, dass aber die Menschen, mit denen ich dort viele Jahre verbracht habe, das basierte alles stark auf Drogen. Mhm. Und als ich dann von dem Internat runtergegangen bin, also sprich nach meinem Abitur, dann habe ich eine kurze Zeit in Rosenheim studiert, Ingenieurswesen für Innenausbau, habe aber ganz schnell für mich festgestellt, okay, das ist gar nichts und das hat auch nichts mit meinem eigenen Wunsch zu tun gehabt, sondern das hat mir irgendjemand da eingeredet in so einer da wurden so deine Fähigkeiten geprüft und dein IQ und so. Und dann hieß es, okay, das und das ist das Richtige für dich, das mach mal. So, und Mathe und generell so Naturwissenschaften ist für mich halt Katastrophe gewesen.
Desaster.
Ja. Ich habe schon zu meinen Eltern gesagt, so hey, Ingenieurswesen für mich, also das, ich habe 0 Punkte im Mathe-Abi, ja? Also wie soll das funktionieren? Und da war ich aber immer noch sehr auf meinen Eltern, ne? so ja, was Papa oder Mama sagt, vor allem was Papa sagt, das ist das Richtige und da probiere ich jetzt mal aus. Und die waren auch die Meister da drin, mir das halt eben einzureden. Und ich war aber eben auch, ne? Form Response, immer so, ja, das machen wir jetzt mal.
Also sehr in der Anpassung, sehr in der Unterwerfung gefällig sein.
Oh ja. Aber par excellence. Mhm. Aber auch auf der anderen Seite so richtig hart. Ne? Also ich hatte schon auch immer so dieses Derbe auch meinen Eltern gegenüber, also auch in höherem Alter. Also nicht mehr als Kind oder Teenager. Und das war dann auch so eine krasse Ambivalenz, die sich dann da gezeigt hat.
Verschiedene Anteile, wie wir heute wissen.
Genau,
ne?
So ist es. Ja. Und als ich dann in Rosenheim war, bin ich dann oft nach München gegangen, weil dort sehr viele von meinen Freunden waren. Und da sind mir dann die Dinge aufgefallen, was eigentlich wirklich Realität ist. Und zwar war es so, dass die sich da stark belogen und betrogen haben. Die haben sich auch gegenseitig dann die Drogen geklaut und auch andere Sachen, ja, wo ich mir echt dachte, okay, was geht denn hier für ein Film?
Innerhalb des Freundeskreises.
Innerhalb des Freundeskreises. Und es wurde trotzdem immer so Bro, Bruder und so genannt. Und ich hatte schon immer, ich würde niemals behaupten, dass ich so ein lieber, braver Junge war, ja. Aber ich hatte immer so einen Funken Vernunft in mir drin, der mich auch zu dem gebracht hat, wo ich halt heute bin. Mhm. Ja? Und auch zusätzlich auf dieses wahre Wesen in mir, diese wahre Kraft in mir, die mich wirklich Jahre, Jahrzehnte lang getragen hat. Aber da ist mir klar geworden, was da eigentlich wirklich abgeht. Dass da Menschen aufeinander sitzen, die sich nur belügen und betrügen, sich beleidigen, sich mobben. Und ich war schon immer der, wie gesagt, ich gehörte dazu den Coolen, aber es war immer so dieses, ja, der Konstantin, ne, so der Vernünftige. Also das war schon immer so ein Thema und Gott sei Dank.
Ja, wie gut, ne?
Ja, wie gut, genau. Weil ich da halt gesagt habe, okay, das willst du nicht. Das willst du definitiv nicht. Und dann habe ich dann auch mich da abgesondert und gesagt, okay, das ist nicht meine Zukunft. Damit kann ich mich nicht identifizieren oder damit will ich mich auch nicht identifizieren mit so einem Verhalten. Und ab dem Zeitpunkt, sage ich mal ganz klar, war ich recht allein. Mhm. Und das war 2015. Mhm. Sowas um den Dreh.
Okay. Ja. Wann hast du denn den Begriff Internatssyndrom das erste Mal gehört? Und wann wurde dir klar, viele Probleme, mit denen ich in der Gegenwart zu kämpfen habe, haben auch, nicht nur, aber auch mit der Zeit zu tun als Jugendlicher?
Also ich bin so auf meine Reise gekommen, ne, so dass ich wirklich mal geforscht habe, was da eigentlich mit mir los ist. Das war, als meine Tochter 3 Monate ungefähr alt war, also im November 2021, weil ich mir die Frage gestellt habe, was ich für ein Vorbild für meine Tochter sein möchte. Mhm. Weil ich wusste, dass ohne Ende schief läuft. Und ich wollte so nicht weitermachen und gesagt, hey, ich habe dieses wundervolle Kind mit meiner Ex-Frau in die Welt gesetzt und ich möchte ihr ein gutes Leben geben. Und zu der Zeit war die Ehe auch schon echt ganz schön in einer Krise. Das war dann nochmal so dieses Aufploppen mit dem Kind, ne, die ganze Oxytocin und so, das ist dann alles nochmal schön gewesen, aber eigentlich war da auch schon viel kaputt. Und bei mir kamen ja dann auch suizidale Gedanken. Das weiß meine Ex-Frau auch nicht. Das ist ja auch so ein Thema, ne, dass in dem Bereich viele nicht darüber sprechen, was sehr, sehr gefährlich ist und deswegen auch echt ganz, ganz wichtiges Thema, was ja auch viele andere, Gott sei Dank, in die Öffentlichkeit bringen und sagen, hey, der Mensch ist nicht irgendwie gestört oder so, ne, sondern das ist ein sehr, sehr kritischer Zustand und da darf man definitiv unterstützend da sein. Und wenn man das für sich wahrnimmt, auch echt drüber sprechen. Und ich habe es nicht getan, weil ich mich dafür geschämt habe. Ich habe mich sowieso für extrem viel geschämt und auch so viel Schuld in mir getragen. Und auf jeden Fall war das dann eben, dass ich ein Buch gelesen habe von Bodo Schäfer, Ich kann das. Und das war so, da bin ich erstmal so auf die Schiene gekommen, Persönlichkeitsentwicklung. So, und das war schnell für mich ein Thema, wo ich gesagt habe, oh, nee, hier mache ich nicht weiter, weil das war mir zu tschakka, tschakka, push, push, push. Ne? Irgendwie da hatte ich echt so, und das, ich hatte echt immer so eine krasse inszenierte Selbstbewusstsein, was da echt so krass nach oben katapultiert wurde, wo ich wirklich Dinge vor mir gegeben habe, das möchte ich hier nicht wiederholen. Mhm. Und da sind wirklich manche in die Kinnladen runtergefallen, weil ich so gepusht war dadurch. Und da habe ich gesagt, nee, also erstens mal geht es hier irgendwie auch nur um Geld und um Erfolg und so. Und dann habe ich eine Ausbildung zum Business-Trainer gemacht in Berlin bei der TAM-Akademie. Und das war eine richtig wertvolle Ausbildung auch. Da habe ich viel so in Didaktik und Methodik gelernt. Ich hatte 5 Jahre eine eigene Firma in der Automobilbranche, war dort Geschäftsführer und Gründer. Und das lief eine Zeit lang ganz gut, aber am Ende hat es mich einfach auch nur noch zerstört. Und da habe ich mir gedacht so, okay, da kann ich mal so meine ganzen Skills so gesehen in Didaktik und Methodik präsentieren, also erlernen, wie ich das anderen weitergeben kann, was man eben auch nicht unbedingt tun sollte, weil das ist nicht so meine typisch deutsche Einstellung, wenn man mal auf die Nase gefallen ist, dass man dann Loser ist, sondern ich sage, da hast du mal wirklich gelernt, was Schmerz ist und daraus lernst du auch.
Was übrigens in Amerika sehr geschätzt wird.
Genau,
ne?
Ja. Und ja, Gott sei Dank habe ich das auch so gesehen. Ja, und dann bin ich dort jemandem begegnet mit MECFS, also Erschöpfungsdepression, Burnout. Und da wurde ich dann konfrontiert mit dem Thema Gesundheit. Und da habe ich auch zu derselben Zeit, und ich glaube nicht an Zufälle, das hat alles seinen Sinn gehabt, das Buch von Gabor Maté gelesen.
Wenn der Körper Nein sagt.
Wenn der Körper Nein sagt, genau. Ich verwechsel immer die zwei Bücher. Also wenn der Körper Nein sagt. Und da habe ich mich dann eben ganz tief damit beschäftigt. Und ja, und dann bin ich halt immer mehr auch in meine Richtung gekommen. Das heißt also, auch da war ich noch gar nicht so bei mir, sondern eher so, ne, das war so ein, da war noch so, boah, da gehen wir mal lieber noch nicht hin. Und das hat sich dann aber geändert. Ja, und dann bin ich nach dieser Ausbildung, bin ich dann im Januar letzten Jahres bei einer Meditation, kam dann immer dieses Wort Internat, Internat, du warst 10 Jahre auf dem Internat. Und das war an meinem Geburtstag eine Meditation. Und ich habe zu der Zeit Gott sei Dank schon gelernt, da mal drauf zu hören, auf diese Stimme und sie nicht zu verdrängen.
Was das Unterbewusstsein dir schickt.
Genau. Mhm. Und dann bin ich ins Forschen gekommen. Und dann bin ich dem Internatssyndrom begegnet. Und als ich das dann gelesen habe, dachte ich, dass da gerade mein Leben beschrieben wird. Mhm. Und da fing das dann an, dass ich mich dann zur selben Zeit, ich weiß noch, Peter Bär, Achtsamkeitsakademie, habe ich einen Podcast angehört. Das war eine einzige Folge. Und da bin ich dann Verena begegnet.
Mhm. Und Verena König.
Verena König, genau. Und ja, das Buch, bin ich traumatisiert, habe ich, glaube ich, in 2 Tagen gelesen. Mhm. Dein Buch ja auch. Das waren so 2 Bücher, die haben mich so krass gepackt. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, die Ausbildung für neurosystemische Integration zu machen. Mhm. Genau.
Also das ist schon wirklich ein heiliger Moment, wenn man begreift, das, worunter ich leide, hat einen Namen. Ich bin nicht verrückt und ich bin damit nicht alleine. Denn wenn es einen Namen hat, muss es eine Menge Menschen betreffen. Wie ging es dir damit, als du diesen Begriff das erste Mal gelesen hast, Internatssyndrom und die Definition?
Mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen.
Das glaube ich.
Weil ich mir bis dahin habe ich mir gesagt, dass ich falsch bin. Und das habe ich nicht nur mir gesagt, sondern es wurde mir auch so gesagt. Zwar nicht genau in dem Wortlaut, aber immer wieder, du bist dumm, du bist falsch, ne? Also wirklich andauernd. Und das Schlimme ist ja, dass ich das dann ja auch so internalisiert habe und das ist dann wirklich echt so in mir drin gewesen. Und als ich dem Internatssyndrom begegnet bin, da dachte ich mir einfach nur, krass, Haken, 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 Haken hinter. Mhm. Und viele auf dem Internat realisieren das nicht. Es ist ja auch so ein Thema, dass ich ja mit meinen jetzigen 34 und damals 33 das noch sehr früh realisieren durfte. Und ich bin ja auch der Einzige in Deutschland, der über das Internatssyndrom aufklärt, was mir natürlich auch eine große Ehre ist, weil das meine Herzensaufgabe ist und eben auch ehemalige Internatsschüler zu begleiten, ja, also jetzt auch mit den Inhalten meiner Ausbildung, was mich sehr bewegt. Aber in erster Linie das so komprimiert auf den Punkt zu bringen, Und die sagen ja auch, das Internatssyndrom ist ja keine Krankheit, sondern das haben sie halt nur, also vor allem George Varian hat das ja nur als Begriff definiert, um mal klarzumachen, was das für Folgen hat, wenn ein Kind in so jungen Jahren von der Familie getrennt wird. Und das war für mich dann so, weil meine Eltern mir auch immer so eingeredet haben, ja, das war doch super und toll und du hast dich so toll entwickelt. Ne? Klar habe ich mich toll entwickelt, ne? Weil ich will nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich in der Familie geblieben wäre. Also definitiv, das zweite Internat war die Rettung, auf jeden Fall. Aber trotzdem hat das Folgen.
Und deswegen genau, das eine schließt das andere
richtig,
nicht aus.
Ja. Ja, und deswegen kläre ich auch darüber auf, weil die meisten, sage ich jetzt mal ganz klar, Internatsschüler feiern das richtig. Und die sind auch noch so in ihren Kreisen drin. Aber dort wird halt eben echt, da geht es richtig ab. Mhm. Und vor allem Drogen sind da ein ganz großes Thema. Also damit meine ich auch Alkohol, ne? Ist für mich ganz klar eine Droge. Aber eben auch, weil ehemalige Internatskinder oft aus wohlhabenden Familien kommen, sie haben die Möglichkeit, sich ihr Leben schön zu kaufen. Und das habe ich auch getan. Ich habe sehr, sehr viel Geld ausgegeben, um mir ein schönes Leben zu kaufen. Und da schreiben mich auch sehr, sehr viele an. Also auch wirklich von richtig teuren Internaten. Also nicht nur aus Deutschland, sondern auch Schweiz zum Beispiel. Die stimmen mir sehr zu. Mhm. Und sie sind unglaublich dankbar für meine Arbeit, weil sie dadurch noch viel verstehen. Und es ist auch sehr gespalten. Manche kommen auf mich zu und sagen, hey, was machst du da? Ne, so, was soll das? So, ist doch eine tolle Zeit gewesen und Internat war das Beste, was ich je erlebt habe.
Mitschüler von dir? Oder?
Nee, auch nee. Andere.
Okay,
auch andere, aber auch natürlich Mitschüler von mir. Aber, und da, also das sind so Unterschiede. Entweder die, die wirklich schon harte Zeiten auf dem Internat erlebt haben, also ich mag dieses Wort nicht, aber die halt Opfer waren, ja, die teilweise auch Opfer von mir waren, die mir wirklich schreiben, so, boah, ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier nochmal begegnen werden, dass wir nochmal miteinander sprechen werden. Das, was mich auch total berührt, weil ich mir denke, wow, was für eine wertvolle Arbeit, dass sogar Menschen auf mich zukommen, denen ich damals geschadet habe. Das ist ja auch eine Message, ne, dass die auf mich zukommen. Das finde ich richtig, richtig schön. Ja, und das ist einfach wirklich, das ist eine wahnsinnig wertvolle Arbeit, die mich tief berührt, weil wirklich so viel Wunder auch in den letzten Monaten geschehen sind. Und ja, jetzt muss ich auch sagen, weil ich meine, ich sitze ja jetzt auch hier, es kommt auch an. Und das ist das Schöne, weil ich meine, natürlich ist es immer schön, seiner Herzensaufgabe zu folgen, aber es ist noch viel schöner, wenn sie gehört wird.
Ich hätte eigentlich so gerne einen positiven Ausstieg. Wenn ich jetzt aber nochmal auf das Thema deiner Familie, die darüber so nicht so richtig begeistert ist, was du da gerade machst, kommst. Hast du Bock, dass wir da nochmal kurz drüber sprechen oder eigentlich eher nicht?
Doch, ich finde es schon wichtig, weil das ja auch einen Grund hat, warum ich das teilweise auch veröffentliche in meinen Stories, weil ich weiß, dass sehr, sehr viele darunter leiden. Und du hast es eingangs schon gesagt, dieses Internatssyndrom, das, ja, betrifft ehemalige Internatsschüler, weil sonst würde es auch nicht Internatssyndrom heißen. Aber die Symptome, das, was dort erlebt wird, das, was dort wahrgenommen wird, das betrifft viel, viel mehr Menschen. Und das sehe ich halt eben auch, weil ich würde mal sagen, die meisten, die mir folgen und mit mir schreiben, sind auch nicht auf dem Internat gewesen, sind entweder Angehörige von Internatsschülern oder hatten Partnerinnen oder Partner, die auf dem Internat gelebt haben und die sind sehr, sehr dankbar dafür, dass es eben jemand gibt, der darüber spricht. Mhm. Und deswegen gehe ich auch den Weg und ich lasse mich nicht von irgendjemandem aus meiner Familie da auch stoppen, weil das ist mein Leben und das ist das, worüber ich spreche und es ist nicht der Hintergrund, jemanden meiner Familie verletzen zu wollen oder bloßstellen zu wollen, sondern es ist einfach mein Weg, es ist mein Leben und das muss respektiert werden. Und so wie meine Familie damit umgeht, muss ich echt sagen, darüber bin ich auch teilweise sehr erschüttert, weil mir eben auch so viele Dinge, die ich als Kind gemacht habe, als Vorwurf gemacht werden. Und die ganze Zeit, und das hört überhaupt nicht auf. Und auch so Sprüche wie, ich würde die Familie mit Dreck bewerfen und solche Sachen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es berührt mich, es trifft mich auch. Ich habe auch oft geweint deswegen, aber ich werde nicht aufhören deswegen.
Ich danke dir von Herzen für den Austausch, für deine Arbeit. Alle Links zu Konstantin findet ihr wie immer in den Shownotes unter dieser Folge. Und ich bin sehr gespannt, wo es noch so hingeht mit dir. Ich schaue dir gerne aus der Ferne zu und freue mich, dass wir verbunden sind.
Ich bin auch sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
Es war super angenehm mit dir. Was anderes habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Du bist mir ja schon da letztes Jahr aufgefallen und dann habe ich ja auch schon mal jemanden angeschrieben und gesagt, Mensch, ich möchte mal gerne mit dir in Kontakt kommen, und dann war ich ja bei dir im Seminar. Und das ist ja immer das Schönste, weil Social Media und die Realität sind leider, musst du ja jetzt auch die Erfahrung machen, letztens, dass das nicht immer unbedingt der Realität entspricht, was man dort sieht. Und du hast es ja da, glaube ich, schon gemerkt. Ja, das ist so, du hast einfach so ein großes Herz und wir kommunizieren größtenteils unbewusst. Ja, und das zeigt sich einfach sofort, mit welchen Menschen du zu tun hast. Und auch als wir uns dann am Kongress in Frankfurt begegnet sind, das war wieder dieses Gefühl. Und als du mich dann gefragt hast, ob ich Bock habe, bei dir in den Podcast zu kommen, habe ich echt ein Tränchen verdrückt und habe mich sehr darauf gefreut. Und ich bin dir mega, mega dankbar dafür, hier sprechen zu dürfen.
Von Herzen gern. Alles Gute für dich.
Dankeschön. Dir auch, Kathi.
Und natürlich gilt mein größter Dank am Schluss dieser Folge wieder euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und teilt und dass ihr euch auch für Themen öffnet, die vielleicht nicht unbedingt in eurem Leben eine große Rolle gespielt haben, aber trotzdem doch ein ganz gutes Bild über die Gesellschaft abgeben und uns auch immer mehr dafür sensibilisieren, wo sich beispielsweise Trauma überall verbergen kann. Kleiner Nachtrag noch zu dem Internat, auf dem Konstantin 3 Jahre war, in Bonn-Bad Godesberg. Dieses Internat wurde nach vielen, vielen Missbrauchsfällen, die belegt werden konnten, vor allem auch schon in den 50er Jahren durch 18 Geistliche und diverse Mitarbeiter dieses Internats, 2018 geschlossen. Und dieser Internatsteil bleibt es bis heute. Wenn ihr mehr über diese Schule erfahren möchtet, ich habe euch hier einen Spiegelartikel in die Shownotes gepackt. Dort findet ihr auch den Link zu dem Buch von Joy Chevarian, Boarding School Syndrome. Leider gibt es dieses Buch, zumindest nach meiner Recherche, noch nicht auf Deutsch. Aber vielleicht interessiert es euch ja auch in englischer Sprache. Von Herzen für euch das Allerbeste. Ich freue mich darauf, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören. Bis dahin bleibt wie immer gesund, bleibt stets zuversichtlich und natürlich neugierig. Alles Liebe.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.